Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Cuba All-Inclusive. Hören Sie in drei Teilen Kuba-Erfahrungen von Elsa Maria Schmidt, wiedergegeben von Radioarbeiter Klaus-Jürgen Schmidt. Vor 8 Jahren, ebenfalls in der Vorweihnachtszeit, reisten meine Frau und ich nach Kuba. Zuvor hatten wir fast 30 Jahre in Simbabwe gelebt und gearbeitet, Elsa mit afrikanischen Frauen im Kindergartenprojekten, ich mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen im Rundfunkbereich. Kuba sollte Urlaub sein, nicht Arbeit. In einem Land jedoch, das ebenso wie Simbabwe es nicht geschafft hat, für seine Bürger realen Sozialismus zu erreichen.
Homenaje a la trova de Santiago de Cuba. Aquí está para ustedes, Son Diamante.
Cuba All Inclusive, Teil 1.
Paseando por las calles santiagueras y caminando sobre mis pasos recordaba aquellas serenatas que a cualquiera.
Ankunft in Havanna. Der Flughafen steht unter Wasser. Wir setzen uns auf die stillstehenden Kofferlaufbänder, um nicht mit den Füßen im Wasser zu stehen. Eine große Gruppe von Chinesen hatte schon geschafft, ihr riesiges Gepäck in Empfang zu nehmen. Klaus wartet am einzigen eingeschalteten Kofferlaufband, aber unsere Maschine wird noch nicht entladen. Ein feiner Mann mit Hörgerät setzt sich neben mich. Er liest ein Buch. Es ist deutsch, aber ich kann den Titel nicht sehen. Er bittet mich schließlich, auf sein Handgepäck zu achten, während er nach seinem Koffer sehen will. Ich antwortete auf Deutsch und wir kommen ins Gespräch. Er sei Kaufmann aus Hamburg und Reisender in Sachen Chemikalien. Kuba brauche viele Chemikalien für die Landwirtschaft, im Gesundheitswesen, in der Industrie und im Tourismus, zum Beispiel für die Poolpflege. Kuba sei ein verlässlicher Kunde. Die Kubaner seien wie wir Europäer, sagt er. Klaus hat unsere Koffer, er stellt sie bei mir ab und sucht den Ansprechpartner für unseren Transfer. Vor der Empfangshalle ist ein Informationsstand mit effektivem Personal. Im Nu ist ein Taxifahrer organisiert, das Gepäck verstaut und los geht die Fahrt. 3 Stunden sind geplant. Der anhaltende Dauerregen hat die Stadt überflutet. Die Straßen sind überschwemmt, die Reflexion blendet. Wie gut, dass wir nicht fahren müssen. Unser Fahrer konzentriert sich auf für uns nicht sichtbare Schlaglöcher. Als die Straße besser wird, erzählt er über Kuba. Am Ende der Fahrt haben wir einen glaubhaften Bericht, dessen Tenor ist: Wenn die Regierung sich nicht immer einmischen würde und uns machen ließe, dann ginge es dem Land viel besser. Wir Kubaner wollen arbeiten, wir wollen weiterkommen. Wir erreichen unser Hotel, das Bellevue Palma Real. Gleißendes Licht in der Rezeption und lebhafter Betrieb, gute Stimmung an der Bar. Wir bekommen eine Türkarte, einen Kofferträger und einen Begrüßungsdrink. Erster Morgen. Strahlender Sonnenschein. Schönes Zimmer, geräumiges Bad, Safe-Schlüssel für 24 Euro, gutes Frühstück im gläsernen Speiseraum und sehr aufmerksame Bedienung. Wir gehen über die Straße, vorbei an der Strandbar, die zum Hotel gehört, und direkt ans Meer, um es zu begutachten. Es ist so schön warm, dass wir gleich einen Spaziergang am Strand entlang machen. Hotels aus verschiedenen Jahrzehnten säumen unseren Weg. Wir prägen uns die Namen ein, sehen uns manche Gartenanlagen an und einige Hotels aus der Nähe. Fantastische Anlagen, gepflegte Atmosphäre, gediegene Möbel, dezente Musik und sonnenhungrige Touristen. Alles im Überfluss. Keine Quallen, kein Seetang, keine Verkäufer, keine Anmache. Ein rollendes Meer, eine leichte Brise und gemäßigte Temperaturen. Auf dem kurzen Weg zum Hotel spricht mich eine gut gekleidete Kubanerin mit afrikanischer Haarfrisur an, ob ich ihr Kleidung schenken könnte. Ich erzähle ihr, dass wir gerade erst angekommen sind und ich noch keinen Überblick habe. Der Speiseraum ist geöffnet, das Buffet prachtvoll und unser Appetit groß. Zweiter Morgen. Wir haben keine Eile. Wir sind noch satt vom Abendessen. Allerdings ist das Frühstücksangebot so toll, dass wir nicht widerstehen können. Klaus hat die Badehose dabei. Er geht zum Strand. Ich nehme den Hop-on-Hop-off-Bus für 5 Kuk. Das sind die konvertiblen Pesos. Könnte man den ganzen Tag unterwegs sein. Viele Touristen genießen das Oberdeck mit dem Blick auf prächtige Vorgärten, schöne Hotels, Märkte, einladende Cafés, alte Autos und entspannte Urlauber. An der Brücke von Varadero parkt der Bus und man kann zur befestigten Promenade spazieren oder die überdimensionale Brücke studieren. Hier geht es zum Flughafen nach Matanzas, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, und nach Havanna. Wir steigen wieder in den Bus, dann geht es zurück bis zum anderen Ende von Varadero. Blauer Himmel, grüne Parks, die Delfinshow-Anlage, der Golfplatz, der Hafen und neue riesige Hotels, eines edler als das andere. Ich springe an unserem Hotel aus dem Bus und treffe Klaus im Restaurant und gebe ihm mein Ticket, das den ganzen Tag gültig ist. Er macht die gleiche Tour und ist genauso begeistert wie ich. Ab jetzt finden wir uns zurecht. Am Spätnachmittag spazieren wir wieder am Strand entlang, dieses Mal in Richtung Sonnenuntergang. Unbeschreiblich schön. Kurz vor dem Hotel werden wir von einer hellhäutigen, blauäugigen Frau in europäischer Kleidung angesprochen. Sie bittet um Shampoo. Ich erinnere mich an die vielen Fläschchen in unserem Bad und verspreche, an sie zu denken. Dritter Morgen. Um 20 Uhr schauen wir meistens CCTV, das ist der englischsprachige Auslandsdienst des chinesischen Fernsehens. Sehr professionell gemacht. Was uns fehlt, sind lokale kubanische Informationen. Klaus geht den mühsamen und teuren Weg durchs Internet. Ich mache mich auf den Weg durch die Läden um unser Hotel herum. Es gibt keine Zeitungen. Durch Zufall sehe ich, wie ein Mann auf einem Motorrad hält und dem Ladenbesitzer eine Zeitung gibt. Ich spreche ihn an und frage, ob ich mir seine Zeitung ausleihen darf. Er schaut mich verwundert an und sagt, nein, die brauche ich selbst, aber habe noch die von gestern, die kann ich Ihnen geben. Ich greife zu. Es ist die Parteizeitung Granma. Auf der Titelseite: Überflutung in Havanna. 3 Menschen kamen ums Leben. Jetzt konnte ich die Regenfälle am Tag unserer Ankunft einordnen. Einen Tag nach der Bekanntgabe von Nelson Mandelas Tod gehe ich wieder zu dem Laden, um ein Exemplar der Zeitung zu besorgen. Ich wollte unbedingt wissen, wie geht die Partei Kubas damit um? Später sahen wir im CCTV, wie anlässlich der Trauerfeierlichkeiten Präsident Obama die Hand von Raúl Castro schüttelte. Viva la trova, que no se acabe la... Vierter Morgen. Genug mit der Faulenzerei, ich muss Kuba erkunden. Steige in den Bus, der vor dem Hotel mit dem gedeckten Tisch an der Straße parkt. Ich gebe dem Fahrer einen Kuck und lächle ihn an, denn ich weiß schon, was er sagen will. Dies ist ein Arbeiterbus, er ist nicht für Touristen. Ich entgegne ihm auf Spanisch: Da, wo ich hin will, fährt kein Touristenbus hin. Wohin wollen Sie denn? Ich antworte ihm: Zur Endstation. Er ist überrascht und akzeptiert. Der Mann ist ein smarter, umsichtiger Fahrer. Ich sehe im Spiegel, dass er mich beobachtet. Wir fahren die Avenida 1RA entlang, überqueren die neue Brücke am Ende der Halbinsel Varadero. Die Provinz Matanzas beginnt mit einem großen Gemüsegarten, den man nach simbabwischen Erfahrungen wohl Vegetable Cooperative genannt hätte. Es geht an Häusern vorbei, die auch in Chitungwiza, Seke und Mbare hätten stehen können. Wir biegen von der Hauptstraße ab, wo auch die gute Fahrbahn endet. Mit Wasser gefüllte Schlaglöcher reihen sich aneinander. Wir kommen an einem Wäldchen vorbei, in dessen Forstweg ein Stuhl steht, auf dem ein sehr alter Mann mit Stock sitzt. Er nimmt teil am Leben durch die Beobachtung der vorbeifahrenden Fahrzeuge. An der nächsten Haltestelle steigen alle aus. Der umsichtige Fahrer erklärt mir, dass er in 30 Minuten zurückfährt. Ich schaue mich um. Eine riesige, verrostete Stahldachkonstruktion einer ehemaligen Zuckerrohrfabrik ragt in den Himmel. Das Gebäude existiert nicht mehr. Es ist umgeben von Häusern an zwei unbefestigten Straßen. Diese Ruine dokumentiert den Handelsboykott und Zusammenbruch des Zuckerrohranbaus ohne Worte. Ich habe mein Handy nicht dabei und könnte mir vor Wut in den, Sie wissen schon, beißen. Kleine Kioske bieten Getränke an. Kein Obst, kein Gemüse, kein Supermarkt an so einem zentralen Platz. Kinder einer Grundschulklasse in roten, modernen Schuluniformen ziehen singend zu einem Haus, in dessen Garten rufen sie: Consultario, Consultario. Nach einer Weile wird die Tür geöffnet. Sie bekommen eine Plastiktüte mit Inhalt. Dafür bedanken sie sich sehr freundlich und ziehen weiter. In einer Mini-Parkanlage ist eine Bibliothek, die offensichtlich auch als Gesundheitsstation genutzt wird. Eine Frau im weißen Kittel öffnet die Tür, die wartenden Mütter rufen ihre Kinder vom Spielplatz und gehen ins Haus. Die Leute beobachten mich, die Fremde. Keiner spricht mich an. Ich steige in den Bus, bezahle einen Kuck, der Fahrer lächelt und stellt auch keine Fragen. Mein Gefühl sagte mir, vielleicht war es gut, dass ich kein Handy dabei hatte und keine Fotos machen konnte. Die Originalmusik kam von der Gruppe Candido Dupuy y Susan Diamante aus Santiago de Cuba.